Medizin und Menschen. Der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt.
Medizin und Menschen, unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina Krankenhaus und heute mit einem hochinteressanten Thema, nämlich mit dem Thema Spezialeinheit der Medizin, die Stroke Unit am Leopoldina, und zu Gast ist Professor Dr. Med. René Handschuh, der Chefarzt der Neurologie. Und Herr Professor Handschuh, erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und jetzt war ich am Überlegen im Vorfeld, sagt man jetzt noch, da kommt der Neue eigentlich nicht mehr, weil Sie sind ja seit Mai schon am Leo.
Das ist wahr, die ersten 100 Tage sind schon vorbei und dann ist es ja nicht mehr neu. Ganz fremd war mir das Leo vorher auch nicht. Seit 1. oder 2. Mai respektive bin ich am Leopoldina Krankenhaus, habe die Leitung der neurologischen Klinik übernommen vom Dr. Müller, der das ja viele, viele Jahre gemacht hat und jetzt mal seinen Ruhestand genießen will. Seitdem bin sozusagen ich am Ruder, habe eine gute Abteilung übernommen. Eigentlich, wie man ja hört, bin ich Mittelfranke von Geburt her, komme aus Schwabach bei Nürnberg, einer Stadt, die so einiges mit Schweinfurt gemeinsam hat und immer im Alphabet der bayerischen kreisfreien Städte eins drüber steht. Da bin ich geboren, bin ich aufgewachsen, habe die Schule auch abgeschlossen und habe dann in Freiburg Medizin studiert, nach einem kleinen Ausflug nach Oberbayern. Und der Zufall hat mich eigentlich wieder zurückgebracht in die Heimat, nach Erlangen, ans dortige Universitätsklinikum, auch in die Neurologie. Und da habe ich meine Ausbildung als Neurologe gemacht, war dann da länger noch als Oberarzt tätig, habe da ein Schlaganfallnetzwerk aufgebaut. Steno heißt es, war eines der ersten Telemedizin-Netzwerke. Wir haben vorher auch schon ein bisschen mit Telemedizin herumexperimentiert und ist heute auch eines der größten weltweit. Und es ist natürlich schön, in Leopoldina wieder ein bisschen zur Telemedizin zurückzukommen, denn dazwischen war ich jetzt 14 Jahre lang in der Oberpfalz tätig, in Neumarkt, und habe da am Klinikum eine neurologische Abteilung aufgebaut als Chefarzt, auch mit einer solchen Schlaganfalleinheit. Und jetzt war ich mal neugierig, eine etwas größere Abteilung mit schon langer Tradition, die Neurologie am Leopoldina gibt es ja seit 40 Jahren, da zu übernehmen, zu leiten und auch weiter auszubauen. Und so bin ich nach Schweinfurt gekommen.
Wie ist denn das? Freiburg gilt ja als eine der lebenswertesten Städte unseres Landes. Dann haben wir natürlich, gut, Schwabach, Bier gibt es hier auch, ist kein Thema. Essen ist ähnlich. Wie wohl fühlen Sie sich in Schweinfurt oder wie unwohl?
In Schwabach gibt es natürlich vor allem Gold, ne, was man manchmal sogar essen kann und trinken. Und Freiburg ist sicher auch schön, aber Schweinfurt ist, finde ich, eine lebenswerte Stadt. Sicher nicht auf den ersten Blick. Hat den Main, einen Fluss, das hatte ich so noch nie erlebt, wo auch immer ich gewohnt habe. So einen Fluss mittendrin und auch so ein bisschen Leben am Fluss. Und gut, ich kann jetzt nur den Sommer wirklich beurteilen und der war sehr schön hier. Und eigentlich ist der Stadt so gerade mit der richtigen Größe, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, nicht zu ländlich. Und da, ja, fühle ich mich wohl. Und Industrie, das kenne ich eben aus Schwabach auch. Es hat ja auch eine lange Tradition der Metallindustrie. Und von daher haben die Städte durchaus gar nicht so wenig miteinander gemein.
Die Region kommt ihren Hobbys einigermaßen entgegen, oder?
Naja, das kann man sagen. Das ist eigentlich draußen sein, Fahrradfahren, gern auch mal den Berg hoch. Das ist ja gerade so in die nördliche Richtung ganz gut. Da kann man da sehr viel unterwegs sein, laufen, wandern. Ja, und neben dem aus Schwabach oder vor allem Erlangen schon bekannten Bier auch mal ein Weinchen trinken, am Main entlang radeln, das ist einfach toll.
Dass ich mal einen Neurologen hier habe, der Alkoholgenuss propagiert.
Naja, das kommt immer auf die Menge an.
Paracelsus.
Hat er schon Paracelsus gesagt, ne, dass es ein Gift ist. Und die Situation, glaube ich, um die Umstände. Da gibt es ja schöne Studien, können wir dann ja mal ein bisschen drüber sprechen. Und es ist ja bekannt, dass mäßiger Alkoholkonsum vielleicht sogar gefäßprotektiv ist. Und man hat sich mal eine Zeit lang überlegt, in verschiedenen Studien, warum ist das so? Und da gibt es eine schöne große dänische Arbeit, die hat eigentlich nur einen Faktor dann isolieren können, weil der Rahmen vielleicht ein bisschen so zur Ruhe und Entspannung beiträgt. Und es ist wahrscheinlich vor allem eher die Situation, wo man dann mal zum Gläschen Wein greift, der ja da besonders produktiv sein soll und einfach zur Entspannung kommt.
Das berühmte Glas Rotwein, das uns alle 100 Jahre alt werden lässt, ist es jetzt nicht wegen dem Rotwein, sondern wegen dem Setting eigentlich?
Ja, unbedingt. Und da gibt es auch gute Daten, dass es jetzt nicht der Rotwein mit irgendwelchen Inhaltsstoffen an sich ist, sondern, ja, ich sage jetzt mal, kleinere Mengen von Alkohol und hier vielleicht sogar eher der Weißwein als der Rotwein.
Jetzt haben sich bei allen fränkischen Winzern beliebt gemacht. Was ist eine kleinere Menge?
Ja, da gibt es schöne Richtlinien aus Großbritannien. Gab es mal so eine Aktion, Drink Wise hieß die schon vor vielen Jahren. Und die kleinere adäquate Tagesmenge ist, sagen wir mal, ein Achtel bis ein Viertel, um beim Wein zu bleiben.
Okay.
Also die man jetzt nicht jeden Tag trinken muss, damit man gesund bleibt, um mich nicht falsch zu verstehen, sondern das sollte so ein bisschen die Höchstmenge sein, die man dann gelegentlich trinkt.
Man sollte auch nicht die Achtel von ein paar Tagen zusammensparen und an einem Abend dann trinken.
Meistens eher wegen der Verhaltensfolgen hinterher ungünstig.
Jetzt haben Sie gesagt, die 100 ersten Tage sind rum. Wenn wir jetzt in der Politik wären, würden wir ein erstes Fazit ziehen, wenn Sie ein solches hier kurz ziehen sollten.
Ja, also ich meine, bin ja mit bestimmten schon Vorkenntnissen, Erfahrungen hierher gekommen. Und auch Erwartungen kann man natürlich sagen, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit der Arbeitsstelle vorher, vieles anders, manches besser, manches vielleicht auch nicht so gut. Da kann ich aus der Erfahrung profitieren. Und es ist sicher eine leistungsfähige Abteilung, wo man gut drauf aufbauen kann, jetzt auch gut sich den vielleicht kommenden besonderen Herausforderungen in Schweinfurt hier stellen kann und die sehr gut strukturiert. Und ich glaube, wir bieten oder die Abteilung bietet und damit auch wir eine sehr gute Hochleistungsmedizin. Das kann das Leopoldiner Krankenhaus für sich sagen. Und gerade in dem Feld Neuromedizin haben wir mit unseren Partnern der Neurochirurgie, das ist ja eine sehr große leistungsfähige Abteilung und vor allem der Radiologie, Neuroradiologie, insgesamt natürlich schon ein sehr gutes Leistungsspektrum. Das muss man sagen.
War das dann auch so die Motivation und der Reiz zu sagen, ich gehe nach Schweinfurt? Weil man könnte ja sagen, wenn man so ja über mehrere Jahre an einem Ort gemütlich ist, dann kann man da ja auch bequem bleiben, rein theoretisch.
Das stimmt, ja. Also das schafft natürlich Gemütlichkeit, aber erstens natürlich auch nochmal das Ähnliche unter neuen Aspekten dann zu erleben, aufzubauen auf Bewährtes, statt ganz neu aufzubauen, das war die eine Motivation und die andere tatsächlich, dass es einfach schon ein größeres und leistungsfähigeres Spektrum hier gibt in Schweinfurt als da, wo ich zuvor tätig war.
Jetzt sprechen wir hier in Schweinfurt von einer sogenannten Stroke Unit, also einer Station, die sich um Schlaganfälle kümmert. Wenn man das mal erklären will, was ist da anders als in einem Krankenhaus, das keine Stroke Unit hat?
Naja, Stroke Unit ist ja einfach englische schicke Übersetzung von Schlaganfall-Einheit.
Klingt aber gut.
Klingt gut, ja. Und Einheit heißt ja eigentlich eine spezielle, spezialisierte Station oder Bereich, eine bestimmte Infrastruktur, ist Überwachungsgeräte, in der dann Schlaganfallpatienten auch überwacht und versorgt werden. Das ist aber jetzt nicht nur diese Einheit und es klingt so nach Technik und Gebäude und Raum, das ist schon wichtig, aber es ist vor allem das Team an spezialisierten Leuten, nicht nur Ärzten, bei den Ärzten auch nicht nur Neurologen, sondern auch Pflegekräfte, die da spezialisiert sind in dem Bereich. Da gibt es auch bestimmte Weiterbildungen dafür. Und ganz wichtig, Therapeuten, Krankengymnastik, Physiotherapie, Ergo, Logopädie und so weiter. Und dass die in dem Bereich, sagen wir mal, sich eingefuchst haben und auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das ist so, glaube ich, die Zauberformel, die dahinter steckt. Und vor der Stroke Unit, aber das gehört mindestens hier in Schweinfurt eigentlich zusammen, natürlich die Notfallversorgung in der Notaufnahme, die unser Stroke-Team hier auch mit abdeckt. In anderen Krankenhäusern, die sowas nicht haben, sollten, das ist so Leitlinienmeinung, eigentlich Schlaganfallpatienten nicht über eine Erstversorgung hinaus behandelt werden. Und es ist auch größtenteils inzwischen in Bayern so, sicher sind diese Schlaganfalleinheiten nicht alle gleich groß und nicht alle gleich leistungsfähig, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist mindestens mal die Basis, dass man akute Schlaganfallpatienten behandelt. So eine Einheit und auch so ein Team, dann so ein geschultes Team zu haben.
Es ist ja so, dass wir gerade beim Schlaganfall, soweit ich informiert bin, von etwas sprechen, wo es ja wirklich zeitkritisch ist, wo man ja wirklich sagt, Minuten können auch über Gehirn entscheiden. Das ist immer so ein Spruch, den es da gibt. Das heißt, je schneller ich dann quasi bei Ihnen bin, wenn mir in der Region sowas geschieht, desto besser.
Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass sofort gehandelt wird, wenn so ein Schlaganfall passiert oder wenn man ihn auch nur glaubt zu erkennen, dass dann sofort die Notrufnummer gewählt wird und dann geht diese Rettungskette los. Und auch das war so in den letzten Jahren, haben wir da ganz konsequent dran gearbeitet, dass das wirklich auch im Rettungsdienst schon ganz flott vorwärts geht. Man, das war schon immer relativ schnell und auch ganz zielgerichtet dann in Richtung einer Klinik, die den Schlaganfall dann auch behandeln kann, also die mindestens so eine Stroke Unit hat, beziehungsweise nach bayerischer Lesart auch in so einem Schlaganfall-Netzwerk integriert ist, wie wir das am Leopoldiner ja auch sind, in dem Fall als Zentrum. Dann muss aber auch da das, was in der Klinik weitergeht, durchorganisiert sein, damit sofort die Diagnostik passiert, innerhalb von wirklich wenigen Minuten und dann die Therapieentscheidungen getroffen werden und das auch zack, zack sozusagen vorwärts geht.
Wenn wir einfach mal das Ganze von Anfang an erzählen und dann gleich noch zu dieser Stroke-Unit kommen, aber vielleicht für alle, die uns gerade zuhören, interessant, woran merke ich denn jetzt zu Hause oder irgendwie unterwegs, dass ich oder vielleicht irgendjemand in meiner Umgebung einen Schlaganfall hat?
Was man vielleicht noch am ehesten kennt, ist eine oft halbseitige Lähmung oder eine Sprachstörung. Das heißt, jemand kann den einen Arm oder das arme Bein nicht mehr bewegen, kann vielleicht nicht mehr dann laufen, stürzt vielleicht auch deswegen. Ist oft eine Ursache, warum man jetzt hinfällt. Oder es fällt einem was aus der Hand oder die Hand ist einfach nur langsamer und ungeschickter. Das fällt dann nicht so deutlich auf. Genauso häufig, vielleicht ein bisschen unauffälliger, kann es aber Gefühlsstörungen auf einer Seite geben. Das heißt, die Hand wird taub oder sie kribbelt oder das Bein oder die ganze Hälfte. Das ist genauso gut möglich, auch dass nur das auftritt. Dann sollte man auch wachsam sein, wird vielleicht eher mal übersehen. Und dann die Sprachstörungen, da kann es sein, dass man undeutlich spricht, dass man gar nichts mehr spricht, vielleicht auch nichts mehr versteht oder Unsinn, sage ich jetzt mal, rede. Das heißt, Wörter verwechselt, die Wörter nicht mehr rausbringt. Daran erkennt man das und dann gibt's mal vielleicht so Symptome, die nicht ganz so im Vordergrund stehen, wie Sehstörungen. Da gibt's verschiedene Varianten, Doppelsehen. Dann gibt's mal meistens zum Glück kurzzeitig und vorübergehend so eine Erblindung auf einem Auge durch eine Durchblutungsstörung am Auge. Oder, und das ist gar nicht so einfach für sich selber mitzukriegen, dass man die Hälfte der Welt nicht mehr sieht. Also einfach die rechte oder linke Seite ist auch wieder so halbseitig nicht mehr wahrnimmt. Und das liegt dann nicht an den Augen, sondern eben an dem Schlaganfall im Gehirn. Das sind manchmal dann Fahrfehler im Straßenverkehr, wie das zuerst auffällt. Oder manchmal auch gar nicht so richtig oder man stößt auf einer Seite an. Und dann gibt's noch so Schlaganfälle, die sich einfach auch mal gar nicht so heftigen, das ist eher so das Problem, Schwindel äußern, Drehgefühl oder wackelig sein, dass man nicht mehr gerade gehen kann, zwar noch die Kraft hat zum Gehen, aber wackelig geht. Und das sind alles so typische Schlaganfall- oder Warnsymptome. Gibt so einen kleinen Test, der nennt sich FAST-Test, F. Englisch für Face oder Gesicht. Mal gucken, ob jemand, wenn er lächelt, noch auf beiden Seiten gleich lächelt, die Mundwinkel hochziehen kann. Arm, also Arme hochheben, sieht es gleich aus oder dreht man vielleicht einen einwärts oder fällt der runter. Und Sprache, einfach mal zuhören, das fällt häufig dann tatsächlich einfach so von selber auf. Man kann dann dem Betreffenden auch einen Satz sprechen lassen. Die Sonne scheint heute in Schweinfurt oder irgendwie sowas und mal hören, kriegt der das hin, das nachzusprechen. Das ist so ein ganz einfacher Test, den die Sanitäter auch nutzen und der aber eigentlich für Laien gemacht ist, um mal nachzugucken. Wenn irgendwas davon auffällig ist oder sonst sowas auffällt, Alarm schlagen, sprich Notrufnummer wählen 112.
Es gibt ja viele Menschen, die so ein bisschen Skrupel haben, den Rettungsdienst anzurufen, die dann dazu neigen, gerade auch so ältere Herrschaften, kommen, wir warten erstmal, wir gehen morgen zum Hausarzt, leg dich erstmal hin, ist grundfalsch in dem Moment.
Ja, also da haben wir viele so tragische Geschichten mit leg dich erstmal hin und die Leute das selber denken, jetzt gehe ich nochmal ins Bett oder leg mich einfach hin, Stunden später wacht man wieder auf und dann ist natürlich schon viel Zeit von diesem Time is Brain Zeitfenster verstrichen und es ist dann wirklich schade. Manches geht dann vielleicht auch nicht mehr so gut in der Therapie, auch wenn man jetzt gleich handelt und dann irgendwie erstmal seine 7 Sachen zusammenpackt. Mit dem Rettungsdienst geht es einfach am schnellsten. Das sind Profis, das macht am wenigsten Stress. Am Ende baut man noch einen Unfall, wenn man hektisch selber ins Krankenhaus fährt. Also das ist der klare Rat und dafür ist das System ja da. Und manchmal erinnere ich mich aus eigener Erfahrung, die ersten 4 Bewusstlosen, die mir als Sanitäter im Rettungsdienst angekündigt wurden, die sind dem Fahrzeug entgegengelaufen. Trotzdem hatten die irgendwas, was man klären musste. Und deswegen gingen die auch mit ins Krankenhaus. Das ist vielleicht die zweite Botschaft. Gibt ja diese vorübergehenden Schlaganfallsymptome. Dann kommt der schöne Rettungswagen an, tatütata, ist mir schon klar, die Nachbarn stehen alle am Fenster. Und dann ist eigentlich alles schon vorbei, dem Patienten geht's wieder gut, aber auch dann mit ins Krankenhaus. Es ist ja umso besser, wenn die Beschwerden wieder weggehen, aber es muss ja irgendeine Ursache geben und die müssen wir rausfinden und das müssen wir behandeln.
Und was man auch an der Stelle nochmal wirklich ganz klar festhalten kann, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig, das mal gesagt zu haben, wenn man die 112 wählt, hat man zum einen einen kompetenten Gesprächspartner am anderen Ende, der einem dann schon mal Fragen stellt und demnach einschätzen kann, was Sache ist. Und man muss auch keine Angst haben, wenn man sich jetzt in Anführungszeichen getäuscht hat und Glück im Unglück hatte, dass das irgendeine negative Konsequenz hätte.
Nee, überhaupt nicht. Also wenn man nicht absichtlich irgendwie den Rettungsdienst ärgern will. Natürlich nicht. Wie gesagt, dafür ist das System ja da, zu unser aller Schutz letzten Endes. Und die Disponenten in der integrierten Leitstelle sind ja auch geschult, haben ein Abfrageschema, auch die Anrufe ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen anzuleiten. Ja, wenn es dann doch falscher Alarm ist, wobei das findet man oft vielleicht auch erst später in der Klinik raus, dass es doch was anderes war, Beispiel Schwindel, was vielleicht nicht so schlimm ist, eine Störung im Ohr, dann ist es ja gut, dann können wir den Betreffenden auch helfen und dann sind wir ja alle froh, dass es nicht so dramatisch ist. Aber das muss man halt erst mal klären. Kann man vielleicht auch oft dann am Notfallort gar nicht sagen. Und da nochmal die Botschaft, kommt häufiger vor, dass der Patient, vielleicht schon wenn die Sanitäter da sind oder auch wenn er dann bei uns zur Tür reinkommt, hat er eigentlich nichts mehr. Und da sagen wir auch nicht, das war falscher Alarm, sondern ganz im Gegenteil, wir nehmen das sehr ernst und legen auch diese Patienten zur Überwachung auf diese Schlaganfalleinheit, auf die Stroke Unit.
Was passiert dann? Also der Notarzt kommt, es wird geguckt. In der Regel haben sie gesagt, geht man mit in die Klinik. Und dann passiert was?
Eigentlich ist es hier so, dass die Schlaganfallpatienten, die dann mit dem Rettungswagen kommen, dass die vorangekündigt werden. Das heißt also, die Leitstelle oder die Sanitäter rufen bei uns an. Da gibt es extra eine Telefonnummer auf der Stroke Unit beziehungsweise in dem Stroke-Team und dann sind die auch schon vorbereitet. Dann geht unser Stroke-Team in die Notaufnahme. Ideal war es so, dass wir auch schon da sind, wenn der Patient kommt. Wir übernehmen den Patienten, hören natürlich die Geschichte, die erstmal die Sanitäter erzählen und dann auch natürlich, was der Patient selber berichtet oder seine Angehörigen, untersuchen den in aller Gründlichkeit, aber vor allem Schnelligkeit, zielgerichtet. Und dann, je nachdem, was er für Symptome hat, wie lange das auch schon her ist und was er für Medikamente nimmt, können wir Therapieentscheidungen treffen. Wir können, das ist ja jetzt auch schon fast ein alter Hut, 25 Jahre alt, diese gerinnselauflösende Therapie machen, also ein Medikament spritzen. Da gibt's jetzt auch nochmal ein neues, was ein bisschen schneller gespritzt werden kann. Und somit versuchen, das Gerinnsel wieder aufzulösen. Was dann noch zu diskutieren ist, das ist nicht für alle Patienten sind dafür geeignet. Das ist dann durch den Angiografiekatheter, quasi den Hirnkatheter, dieses Gerinnsel dann auch aus dem Gefäß wieder rauszuholen. Das ist eine noch wirksamere Methode, die aber nur natürlich bei größeren Gefäßen machbar ist, wenn es dann zu kleine Adern sind, dann kann der Katheter da auch nicht mehr ganz hin, aber da können wir immer noch die Lysebehandlung einsetzen. Für beide Behandlungen gibt es gewisse Zeitgrenzen. Was man immer für den Patienten tun kann, ist eine gute Einstellung dann auf der Stroke Unit von Blutdruck, Blutzucker, Sauerstoff, Herzfrequenz, wenn die durcheinander gerät. Darum haben wir ja diese Überwachungsgeräte auf der Stroke Unit. Also die ist in jedem Fall irgendwie nützlich. Weg ist also in der Notaufnahme Therapieentscheidung. Bevor wir die treffen können, braucht es natürlich Untersuchungen. Nicht nur unsere klinische Untersuchung, sondern vor allem eine Computertomographie, die wir oft dann mit Kontrastmittel ergänzen, damit wir die Gefäße sehen und damit wir sehen, wie die Hirndurchblutung ist. Weil den klassischen Schlaganfall, den Gehirninfarkt, da sieht man am Anfang noch gar nichts. Das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen, dann kann es noch nicht so lange her sein. Und dann wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wie groß ist der, wie sieht's da aus, um die Therapie entscheiden zu können. Das geht ruckzuck innerhalb von 10 Minuten und dann kann die Therapie losgehen und danach, nach der Therapie, Lyse vielleicht dann in der Notaufnahme schon, dann geht's ins Angiographielabor, dann wird diese mechanische Thrombektomie gemacht, also das Gerinnsel rausgezogen über den Katheter und dann geht's auf die Stroke Unit.
Wie groß ist das Team einer Stroke Unit, das da kommt und das da auf mich wartet, wenn ich zu Ihnen komme?
Ja, das ist ein Arzt, das ist eine Pflegekraft von der Stroke Unit, die da wartet, unterstützt dann teilweise auch von Mitarbeitern in der Notaufnahme. Und die haben natürlich alles dabei, was sie für die Lysetherapie und für die Akuttherapie und für die Untersuchungen brauchen. Und das Team, wenn Sie so wollen, wird dann erweitert durch das Team der Radiologie. Dann ist ja in der Notaufnahme gleich der Computertomograph, wo Radiologieassistentinnen, Assistenten und Ärzte sind, die dann die richtige Technik sozusagen für die Diagnostik anwenden in Absprache mit uns vom Stroke-Team. Ein Oberarzt ist da dann auch schon mit dabei, also 2 Ärzte in der Regel von unserem Team. Und dann wenn erstmal die richtige Diagnostik gemacht und während diese Diagnostik läuft, bleibt da das Stroke-Team dabei, betreut den Patienten und dann kann man eigentlich auch gleich die Therapieentscheidung treffen, die Lyse dort schon anfangen. Das ist, da kann man sich so vorstellen, da wird eine große Spritze aufgezogen und die wird nach einer kurzen ersten Gabe von dem Medikament läuft es so über 1 Stunde und währenddessen laufen dann schon die anderen Maßnahmen der Radiologe, der dann diese Thrombektomie macht, die Angiographie und dann das Gerinnsel rausholt, der hat ja diese Bilder schon gesehen im CT und kann sich daran orientieren. Wen wir dann noch brauchen, wenn es in die Thrombektomie, in die Angiographie geht, ist der Anästhesist und seine Helfer, weil wir das in einer kurzen Narkose machen. Also unter Narkose muss der Patient auch intubiert werden. Das heißt, er kriegt so einen Schlauch in die Luftröhre gesteckt, damit er sich auch nicht verschluckt. Das versuchen wir dann nach der Angiographie, wenn die Prozedur vorüber ist, auch wieder zu beenden. Das heißt, den Schlauch wieder rauszuziehen. Und dann kann der Patient auf die Überwachungsstation für Schlaganfälle, sprich diese Stroke Unit. Und da geht's dann weiter. Da sind dann andere Mitglieder von dem Schlaganfallteam, die eigentlich schon auf ihn warten. Also das greift ineinander. Manchmal kann man auch diesen Schlauch nicht sofort rausziehen. Da muss der Patient halt auf die Intensivstation und noch ein bisschen da vielleicht auch beatmet werden über Nacht. Das sind aber eher die Ausnahmen.
Also grundsätzlich kann man sagen, um es jetzt nochmal ganz laienhaft runterzubrechen, Schlaganfall ist ja einfach, ich habe ein Blutgerinnsel, das mir quasi den Weg zum einem Teil des Gehirns verlegt in irgendeinem Gefäß. Das heißt, ich kriege keinen Sauerstoff mehr an dieser Stelle und irgendwann ist das halt fürs Gewebe dann ganz hart gesagt das Todesurteil, zumindest für diesen Bereich. Und deshalb muss man es möglichst schnell auflösen. Eine Lyse kann ich mir jetzt vorstellen, wie so eine spezielle Flüssigkeit, die jetzt mal ganz, ganz, ganz laienhaft, wie ein Entkalker, der
so ähnlich, also ja. Das ist ein guter Vergleich. Also letzten Endes eine Substanz, die halt die Blutgerinnung kurz verändert und wirken, ja, kann man sich vorstellen, wie so ein Entkalker. Und es löst quasi dieses Gerinnsel. Gerinnsel heißt, es sind einfach Blutbestandteile, die verklebt sind, also aus fließendem Wasser wird Schlamm und das löst es wieder auf. So kann man sich das vorstellen und dadurch geht das Gefäß wieder auf. Jetzt wäre das natürlich alles nutzlos, wenn genau dann, wenn sich jetzt so eine Ader verschließt, dann sofort alles Gewebe kaputt geht. Das gilt aber nur für einen kleinen Teil und dann hat der Körper so ein bisschen Umgehungsmöglichkeiten, wo er sozusagen Notversorgung macht und diese Zeit muss man eben nutzen, die ist natürlich begrenzt, um dann das Blutgefäß, die Ader wieder aufzumachen und dann der Schaden am Hirngewebe, was halt Blut einfach zum Weiterleben oder für die Funktion braucht, ist dann relativ gering. Und drum muss es eben schnell gehen. Oder je schneller es geht, desto geringer der Schaden.
Jetzt behandeln Sie im Schnitt am Leo in dieser Unit über 1000 Patienten im Jahr. Die kommen natürlich rund um die Uhr an jeden Tag des Jahres. Das heißt, Sie brauchen einen riesen Personalstamm von absoluten Koryphäen, der jederzeit verfügbar ist.
So ist es, ja. Also wir haben natürlich rund um die Uhr entsprechenden kompetenten Neurologen dann im Haus, teilweise dann auch zwei, die quasi nur für Schlaganfälle und die Notaufnahme vorbereitet sind und dann nochmal verschiedene, wir nennen das Hintergrunddienste, das heißt Leute, die dann noch zur Verfügung stehen, um die zu ergänzen oder ihnen einen Rat zu geben, die nachts vielleicht zu Hause sein können. Und so ist es auch bei unseren Kollegen, die diese angiografischen, also mit dem Hirnkatheter, die Gerinnsel wieder rausziehen, die Neuroradiologen aus dem Team, Privatdozent Dr. Morhardt, die stehen auch rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres zur Verfügung, nachts auch von zu Hause, aber wir haben ja aus dem Ablauf so ein bisschen gehört, man kann sich so ein bisschen vorbereiten, bis das losgeht, es dauert einen Moment und da wird natürlich sofort jeder, der in Frage kommt, informiert, sei es, ob er jetzt im Krankenhaus ist oder auch wenn er mal in der Rufbereitschaft zu Hause wäre. Dieses System läuft rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und in jeder Woche des Jahres.
Haben Sie dann sowas wie eine geregelte Arbeitszeit oder kann Ihnen natürlich schon passieren, wenn es kompliziert wird? Ist ja wahrscheinlich wie in jedem Job, dann rufe ich halt den Chef an, ne?
Ja, wenn es kompliziert wird, dann ruft man den Chef an oder einen der anderen Fachärzte, Oberärzte, das sowieso, da haben wir auch einen geregelten Dienst. Und wenn es ganz kompliziert wird, in dem Sinne, dass auch Entscheidungen mal getroffen werden müssen, die so Grenzentscheidungen sind, dann ruft man auch den Chef an, um dann solche Entscheidungen zu treffen. Da haben wir aber ein sehr kompetentes Oberarztteam, gerade im Schlaganfall- und Intensivbereich, die da sehr viel Erfahrung auch mitbringen. Also da, glaube ich, haben wir genügend Kompetenz auch rund um die Uhr zur Verfügung, selbst wenn bei einem mal das Telefon gerade nicht funktioniert.
Jetzt kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen, dass Menschen, die uns zuhören, einen Riesenrespekt vor dieser Katheterbehandlung haben. Weil man ja dieses Gefühl hat, okay, da kommt irgendeiner und schiebt mir quasi, als wäre es ja sehr laienhaft, so eine Art Draht in meinen Kopf, um mir zu helfen. Aber gleichzeitig hofft man natürlich dann, dass Sie an dem Tag wirklich sehr ruhige Hände haben, keine Espresso zu viel getrunken. Wie ist das?
Das ist ja letztlich, viele Patienten kennen das vielleicht auch vom Herzkatheter her.
Das ist eine ähnliche Geschichte.
Ja. Ist im Prinzip für den Patienten vom Vorgang genau das Gleiche. Da wird in die Leiste oder die Kardiologen stechen auch manchmal, machen das auch am Arm manchmal. Beim Schlaganfall nutzt man eigentlich nur die Leiste, wird da reingepiekst. Das ist das, was man merkt. Manchmal erzählen Patienten, die dabei wach sind, sie würden auch merken, wie der Katheter vorgeschoben wird. Das ist aber eher die Ausnahme. Das ist das, was man bemerkt. Und die Führung der Hand, das sind eigentlich sehr, sehr kleine Bewegungen, die fast schon wie ferngesteuert dann den Katheter dahin bringen. Das ist natürlich schon eine Kunst, wo man Erfahrung erwerben muss, wo man auch immer wieder Leute ausbilden muss. Und sind wir auch froh, dass Dr. Morhardt da ein gutes, erfahrenes Team an, ja, kann man sagen, Künstlern hat, die das eigentlich gut hinkriegen. Ne? Und das geht auch noch mit einer Tasse Espresso gut zu machen.
Warum nimmt man die Leiste? Das ist doch ein weiter Weg bis zum Kopf.
Weil man da ein relativ großes Gefäß hat, ne?
Okay.
Und das eine relativ sichere Punktionsstelle ist. Ne? Jetzt wenn wir uns vorstellen, das wäre ja irgendwie das Logischste, man biegt in die Halsschlagader, ne? Das sind wir nah am
Gehirn. Ja, so mein Gedanke gewesen.
Das ist
ja
aber hinterher dann um das Gefäß, man muss da dann auch einen Verband drauf machen, dass es da nicht rausblutet, erheblich kompliziertere Stelle. Da ist es tatsächlich dann an der Leiste einfacher.
Kann man irgendwas sagen, wie lang im Schnitt ein Patient bei Ihnen bleibt?
Ja, das kann man sagen. Auf der Stroke Unit bleibt er zwischen 1 und 4 Tagen. Im Mittel sind es, glaube ich, 2,2. Das hängt so ein bisschen davon ab, Einerseits, welche Ausfälle hat er noch? Denn wir fangen auf der Stroke Unit ja eigentlich schon am gleichen Tag, ne, sofort mit der Therapie an. Also wie vorhin schon gesagt, Krankengymnastik, Ergotherapie, Sprachtherapie. Wie stark der Patient betroffen ist, aber es hängt natürlich auch davon ab, wie stabil jetzt diese Vitalzeichen, Herzfrequenz, Blutdruck und so weiter sind und wie hoch sein Risiko ist. Umso höher das Risiko oder umso schwerer der Patient betroffen ist, umso länger wird er dort betreut. Aber die Betreuung hört natürlich nach der Stroke Unit auch nicht auf, sondern dann haben wir diese Therapeuten und hervorragende Pflegekräfte ja auch auf der Normalstation, wo es dann weitergeht, wo ja auch noch Untersuchungen gemacht werden. Da hängt jetzt halt kein Überwachungsmonitor mehr. Und insgesamt sind die Patienten so, die dann auch noch Ausfällesymptome haben, so eine Woche ungefähr in unserer Klinik. Danach geht's, wenn es richtig gut läuft, nach Hause, wenn da nichts mehr Großes ist, aber eben auch häufig in die Reha-Klinik, um dann mit der Therapie, Krankengymnastik und so weiter, dann auch noch weiterzumachen, noch intensiver, damit halt möglichst wenig am Schluss den Patienten noch beeinträchtigt.
Kann man so eine Prozentzahl angeben? Ich weiß, es ist immer schwierig, wie groß die Chancen sind, aus einem Schlaganfall mit einem, ich sag mal, blauen Auge rauszukommen.
Ja, das sind jetzt immer, das sind immer so ganz neue Zahlen. Früher hat man so gesagt, ein Drittel hat gar nichts mehr, ein Drittel hat gewisse Einschränkungen, ein Drittel ist schwer betroffen. Das haben wir heute durch die modernen Therapien, glaube ich, schon ganz gut verschoben, sodass insbesondere auch die Sterblichkeit runtergegangen ist. Und je nachdem, was man natürlich Anfang für Symptome hat, haben wir, glaube ich, heute eher 40%, die dann nach dem Krankenhaus schon gar nichts mehr an Alltagsbeeinträchtigung haben und dann eher so 80%, die nur eine leichte Beeinträchtigung haben.
Man kann aber auch da ja sagen, man kann dann unheimlich viel über die Reha noch machen.
Ja.
Das Gehirn ist ja auch in der Lage, glaube ich, dass andere Bereiche Dinge übernehmen können, die vorher woanders stattgefunden haben und solche Sachen. Ich weiß, es ist sehr laienhaft, ich sehe ihr Stirnrunzeln, aber ich glaube, so ungefähr geht das, oder?
Ja, so kann man sich das schon vorstellen, ne? Wir haben am Anfang die Möglichkeit, sozusagen das Übel an der Wurzel noch zu stoppen, irgendwie die Schlagader wieder aufzumachen und so weiter, aber das ist eben nicht alles. Das andere ist, für das Hirn zur Erholung ideale Bedingungen zu schaffen, wie das Thema Blutdruck, Herzfrequenz, Zucker, Temperatur ist auch sowas. Wenn dann der Schlaganfallpatient Fieber hat, schlecht fürs Gehirn, darum senkt man das. Und dann das Wiederherstellen der Funktion, also Beispiel die Sprache oder die Lähmung, das geschieht letztlich über Übungen. Und was passiert da? Da passiert in der Funktion Erstaunliches, obwohl vielleicht im Hirn immer noch ordentlich eine Narbe zu sehen ist, wird man auch immer sehen. Aber andere Hirnbereiche, wir haben da einfach Reserve, können dann diese Funktion übernehmen. Und das ermöglicht man eigentlich durch die Trainingstherapie, durch die Reha, auch schon durch das, was wir auf der Stroke Unit machen an Therapien.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, woher kommt so ein Schlaganfall? Was ist das Risiko dafür?
Also fangen wir mal einfach bei den Ursachen an und daran kann man so ein bisschen erklären. Es gibt so, sagen wir mal, drei Gruppen. Das eine sind Gerinnsel, die im Herz entstehen. Da ist der Hauptrisikofaktor Herzrhythmusstörungen, die man häufig gar nicht selber bemerkt, ne? Also wenn da das Herz mal stolpert, sollte man das schon klären lassen. Oft aber sind diese Herzrhythmusstörungen, das Vorhofflimmern vor allem, fallen dem Patienten gar nicht auf. Erst wenn dann mal ein EKG gemacht wird oder eben was passiert, fällt es auf. Und das führt dazu, dass sich im Herz, wo normalerweise alles durchgepumpt wird, so kleine Gerinnsel eben ablagern und irgendwann dann doch hinausgespült werden. Und die erste Abzweigung von der großen Gefäßautobahn geht halt leider zum Hirn. Das ist dann die häufigste Folge, ist so eine Gehirnembolie. So ein Gerinnsel kann aber auch von der Schlagader kommen, die zum Gehirn hinführt. Die Halsschlagader zum Beispiel, seltener auch aus der großen Körperschlagader. Und deswegen gucken wir uns das auch immer an. Bestimmte Engstellen werden ab einem bestimmten Grad, kennt man es, das Risiko einfach deutlich erhöht. Dann operiert man das oder dehnt es auf und dichtet sozusagen die Wand ab. Aber generell ist natürlich auch so eine Arteriosklerose an großen Gefäßen, ohne jetzt vielleicht Engstelle, erhöht auch schon das Risiko. für einen Schlaganfall, dass da was abgesprengt wird und dann im Gehirn dann eine kleinere Schlagader verschließt, wenn das Gerinnsel dahin gespült wird. Auch wieder so eine Embolie. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind ganz, ganz kleine Gefäße im Gehirn, die einfach immer enger werden und irgendwann sind sie dann zu. Und wenn vielleicht mehrere gleichzeitig sich da langsam verschließen, dann entsteht da auch ein Schlaganfall, den man bemerkt. Manche dieser kleinen Schlaganfälle bemerkt man auch nicht. Man sieht es dann nur, wenn man aus anderen Gründen mal ein Bild vom Gehirn macht. Und dafür, für das Letztere, das ist der große Risikofaktor, ist der Bluthochdruck. Gibt sicher auch noch genetische Faktoren dafür. Diabetes verstärkt es nochmal. Und diese beiden Risikofaktoren, vor allem auch der Blutdruck, der erhöhte Blutdruck, sind aber auch wieder Risikofaktoren für diese Arteriosklerose, also an den eher größeren Schlagadern. Das kann beides zur Folge haben. Da kommt dann noch das Cholesterin dazu und manche anderen Faktoren, manches kennt man ja auch noch nicht, die gerade die Arteriosklerose begünstigen.
Wie ist denn das? Sie haben diese Herzrhythmusstörungen angesprochen, dieses Vorhofflimmern. Ja. Jetzt tragen Sie eine sehr schöne klassische Uhr. Ich habe so eine moderne Smartwatch gerade am Arm, die das angeblich erkennen kann.
Ja,
das kann funktioniert ich. Das oder ist das ein bisschen Voodoo?
Ja, das war lange Zeit so ein bisschen Voodoo. Und man hat dann, das machen wir auch jetzt noch, das ist die Standardmethode, also die Patienten liegen erstmal am Monitor, da sehen wir ja den Herzrhythmus über längere Zeit, können das auch so im Rückblick, dann schauen wir uns auch jeden Tag genau an. Aber da liegen sie halt im Bett und manche Aktivität fällt ja weg. Das heißt, nach dieser Monitorphase kriegt jeder nochmal ein EKG, so ein 24-Stunden-EKG rumgehängt, vielleicht sogar mehrmals hintereinander bis zu 3 Tage. Das ist so die klassische Methode. Da hat aber gemerkt, naja, das reicht oft nicht die Zeit, um so vorübergehendes Herzrhythmusstörung, vorübergehendes Herzflimmern zu erkennen. Und das ist vielleicht sogar noch gefährlicher, wie wenn man es ständig hat. Denn wenn das Herz wieder normal schlägt, im normalen Rhythmus, dann schießt diese ganzen Gerinnsel hinaus. Nun ja, in den letzten Jahren hat man die Technik dieser Smartwatches eigentlich so verbessert, dass die genauso gut sind wie kleine Geräte, die man vorher implantiert hat, sogenannte Event Recorder, die eben auch so Herzrhythmusstörungen dann über 3 Jahre oder mehrere Jahre erkennen können. Und die sind ja zum Teil inzwischen, also gibt es ganz gute Studien, dass man das einsetzen kann und das löst diese invasiven Methoden langsam ab.
Das heißt, man sollte wirklich, wenn das Ding irgendwann mal meckert, dann zumindest zum Arzt gehen und
abklären lassen. Ja, also das sollte man zumindest das jetzt nicht einfach so auf sich beruhen lassen, sondern das sollte man dann schon mit EKG erkennen, überprüfen und zum Kardiologen sich dann auch begeben.
Wenn wir darüber sprechen, was man selber tun kann, dass man nicht in die Situation eines Schlaganfalls kommt, dann werden Sie jetzt wahrscheinlich die üblichen Sachen sagen, Sport, Bewegung, nicht rauchen, nicht trinken, gesund ernähren.
Ja, also man soll es jetzt nicht nur beim Gläschen Weißwein belassen. Das ist jetzt auch nicht die Präventionsmaßnahme. Ja, was kann man denn tun? Vielleicht ist das Allerwichtigste, was man sagen kann, Bewegung. Weil Bewegung jetzt nicht nur für Arteriosklerose und Schlaganfall gut ist, beziehungsweise dagegen schützt oder hilft, sondern für viele andere Dinge, Darmkrebs, Demenz und so weiter. Wir bewegen uns einfach zu wenig und sitzen zu viel. Was denn für Bewegung? Am besten ist regelmäßig, so im Ausdauerbereich, und wenn es nur spazieren gehen ist, vielleicht noch verstärkt mit so Stöcken. Es gibt so Leitlinien für die Bewegung von älteren Menschen und denen habe ich entnommen, dass man doch auch mal ein bisschen ins Schnaufen, wie man so auf Fränkisch sagen würde, kommen sollte, damit sozusagen zählt. Aber auch wenn das nicht passiert und wenn es nur mal spazieren gehen ist und lieber jeden Tag 20 Minuten spazieren gehen, als einmal die Woche 2 Stunden den Berg hochrennen, Hauptsache man tut es. Das andere ist ein bisschen die Ernährung, da wird ja immer das Fett so gescholten und das hat natürlich schon ungünstige Effekte. Was aber auch ungünstige Effekte hat, vielleicht viel problematischer in unserer Küche, ist das Salz, weil ein hoher Salzkonsum und wir konsumieren ungefähr doppelt so viel, wie wir bräuchten an Salz, weil wir einfach weniger körperlich tun, weniger schwitzen. Das führt einfach zum erhöhten Blutdruck und das ist eigentlich der verbreitetste Risikofaktor für Arteriosklerose, Schlaganfall und Herzinfarkt. Und dann haben wir natürlich noch ein paar so durchaus beeinflussbare Lifestyle-Dinge vergessen. Das sicher ungünstigste zum Thema Atherosklerose, Blutgerinnung, ist Rauchen. Das sollte man einfach bleiben lassen. Und über den Alkohol haben wir jetzt ein bisschen gewitzelt. In kleinen Mengen ist es vielleicht nicht schlimm, mag auch günstig sein, aber höherer Alkoholkonsum ist auch immer ungünstig, weil auch den Blutdruck erhöht auf lange Sicht und natürlich viele andere Folgen hat, die sich dann auch wieder ungünstig zeigen.
Also hat in letzter Konsequenz Karl Lauterbach recht mit seiner salzfreien Ernährung?
Ja, das Problem ist halt, es schmeckt halt nicht, ne? Aber da gibt es ganz gute Tricks, wie man das Salz durch andere Gewürze ersetzen kann, die halt jetzt nicht diese Auswirkungen auf... Wir brauchen Salz, also ganz ohne Salz geht's nicht, aber wir kriegen eigentlich genug. Dann kann man das durch andere Gewürze ersetzen. Problem sind natürlich aber Nahrungsmittel, die wir ja so fertig kaufen wie Brot. Da ist auch relativ viel Salz drin, das ist jetzt nicht dramatisch. Von daher kriegen wir genug, das heißt, wir müssen nicht unbedingt noch nachsalzen beim Frühstücksei.
Ganz zum Ende haben wir noch eine richtig gute Nachricht, nämlich, dass Sie mit dieser Stroke Unit bayernweit eigentlich ziemlich weit vorne sind.
Ja, also ich denke, wir sind eine von den erstens großen, leistungsfähigen Stroke Units in Bayern. Das Leopoldina war auch in der frühen Aufbauphase als, sagen wir mal, an größeren Krankenhäusern, die Freistadt aufgebaut hat, schon mit dabei, also auch eine der ältesten. Und alle diese Stroke Units beteiligen sich ja so an so Datenerhebungen. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir schon darauf stolz sein, dass wir da in der Spitzengruppe in Bayern, aber auch deutschlandweit, glaube ich, dabei sind. Und das darf ich auch mit Recht sagen, weil ich sehe öfters mal so andere Stroke Units als Auditor bei so Zertifizierungen. Ah, da können wir uns schon überall gut sehen lassen.
Und Sie geben dieses wertvolle Wissen natürlich auch weiter, also auch zum Beispiel in der Region darüber hinaus. Das heißt, wenn jemand jetzt mit einer Symptomatik in eine kleinere Klinik kommt, dann kommen wir zu Ihrem Steckenpferd ganz vom Anfang wieder, nämlich zur Telemedizin.
Ja, genau. Und das ist natürlich schön. Jetzt in Schweinfurt ist ja eines der Zentren von dem Transit Stroke Netzwerk in Unterfranken unter Koordination Uniklinikum Würzburg. Und da beraten wir dann, wenn es ein Schlaganfallpatient in eine kleinere Klinik kommt, Beispiel Kitzingen zum Beispiel, dann entsprechen die Kollegen vor Ort. Also die sind natürlich in den Standards geschult, aber die stellen uns den Patienten dann vor. Das ist ja das Tolle, was wir da eben vor inzwischen 20 Jahren so eingeführt haben. Über eine Videokamera, die wir steuern können, sehen wir den Patienten. Wir können auch mit ihm sprechen und sehen dann auch ein bisschen das Problem, was da vorliegt. Wird uns natürlich auch von Kollegen berichtet und dann können wir einen Rat geben, wie es weitergeht, ob der Patient verlegt werden soll zu dieser Thrombektomie, also für die Angiografie, oder ob er dort bleiben kann und wie man dann vor Ort dort weitermachen soll. Das ist ja inzwischen in Deutschland und mindestens in Bayern ganz gut etabliert und in Bayern haben wir eigentlich ein bisschen eine Flächendeckung fast mit diesen Netzwerken. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Modell, wie größere und kleinere Kliniken da gut zusammenarbeiten können.
Großartig. Ich sag vielen, vielen Dank. Unsere Stunde ist tatsächlich schon vorbei, aber ich glaube, sie trifft das gleiche Schicksal wie Ihren Vorgänger, der war öfter bei uns im Podcast. Ich befürchte, darauf müssen Sie sich auch einrichten.
Okay, dann vielen Dank Ihnen auch und einen schönen Tag noch und Abend.
Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.